Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute habe ich einen Gast, den man in der Bitcoin-Szene so wahrscheinlich noch nicht gehört hat. Axel Merk, er ist Deutscher ursprünglich, er kommt aus München, lebt aber schon seit vielen, vielen Jahren in den USA an der Westküste. Axel Merk ist ein großer Goldinvestor, der in seinen Fonds mehr als 1 Milliarde Dollar verwaltet. Er ist ein Skeptiker, ein Kritiker, was die Geldpolitik betrifft, was die lockere Geldpolitik betrifft und hat einige Einsichten in die Märkte, die für euch sicher wahnsinnig interessant sind. Wir reden natürlich auch über die Rolle von Bitcoin und Krypto. Da diskutieren wir auch ein bisschen, was in Zukunft möglich sein wird und was nicht möglich sein wird. Und ich glaube, dass er wirklich einen Blick bringen kann, den wir so noch nicht gehört haben. Ich wünsche euch verdammt viel Spaß bei dieser Folge. Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht. Und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal, dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Self-Custody, also die Selbstaufbewahrung von Bitcoin, ist ein ganz zentraler Punkt bei Bitcoin, bei der Idee hinter Bitcoin und bei der Technologie. Ich habe selbst die volle Verfügung über meine Coins, über mein Vermögen. Und das geht am besten mit einer Hardware-Wallet. Eine Hardware-Wallet, das ist wie ein USB-Stick, den ich in den Computer stecke. Und die allerbeste ist die Bitbox O2 von Shift Crypto. Mit USB-C, geht wunderbar auch am Laptop, kann man auch am Handy verwenden, am Android-Handy. Hergestellt in der Schweiz, entwickelt in der Schweiz, hoher Sicherheitsgrad, eine clean und slicke Software, auch alles auf Deutsch, der Support auf Deutsch. Man kann auch ein eigenes Einstiegsgespräch buchen, wo die ganze Einrichtung perfekt erklärt wird. Reinschauen bei shiftcrypto.ch und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es 5% Rabatt.
Ich freue mich heute, den weitesten Weg digital bisher überhaupt zurückzulegen, nach mehr als 80 Folgen hier im Podcast. Wien grüßt Palo Alto. Hallo Herr Merk, Axel Merk.
Grüße Sie.
Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben. Sie sind der Gründer, der Präsident und der Chief Investment Officer von Merk Investment. Sie verwalten über 1 Milliarde Dollar an Kundengeldern auf verschiedenen Märkten mit einem Fokus auf Gold, Goldminer, mit einem Fokus auf Inflationsbekämpfung. Es gibt ja nicht viele deutschsprachige Investment-Experten, noch dazu, die in Amerika quasi direkt dort sitzen, wo die Musik spielt. Ich glaube, wir steigen einfach mal so ein. Wie ist das passiert? Was hat Sie verschlagen aus München nach Palo Alto?
Ja, das ist eine lange Geschichte, aber ich bin in Deutschland, in München, bin Münchner Kindl, auch wenn man es nicht hört, geboren. Bin mit 10 Jahren sind meine Eltern in die Schweiz. Damals aus steuerlichen Gründen hat das Finanzamt das meinen Eltern empfohlen gehabt, weil die einen größeren unrealisierten Gewinn hatten im ersten Tech-Boom. Und das in Deutschland steuerfrei zumindest war, außer man macht das professionell. Und da hat der Finanzbeamte gesagt gehabt, ja, wenn der Gewinn so hoch ist, dann wissen wir nicht, ob das professionell ist oder nicht. Und es wäre vielleicht besser, wenn Sie diesen Gewinn außerhalb des Landes nehmen würden. Und so hat das Finanzamt meinem Vater damals empfohlen, aus Deutschland wegzuziehen. Das war Ende der 70er Jahre. Das war also etwas skurril. Aber mein Vater war auch im Geschäft und deswegen bin ich von Kindheit an der Börse interessiert. Ich selber habe meine Firma 1994 gegründet gehabt. Und habe eigentlich nie für jemand anders gearbeitet, was Vor- und Nachteile hat. Bin damals aus dem Doktorprogramm herausgefallen sozusagen. Habe die Firma im Jahr 2000, Ende 2000 nach USA genommen und haben da im 2005 den ersten Publikumsfonds gegründet. Und wie gesagt, heutzutage vor allem sind wir im Goldgeschäft bekannt. Wir haben sehr viel auch im Currency, im Währungsgeschäft gemacht. Und ja, eines der Gründe, warum ich weggezogen bin, ist, weil ich wir beschweren uns immer über unsere lokalen Regulators, aber in den USA war zumindest in dem Bereich, wo ich bin, die Regulation einiges klarer als in Deutschland insbesondere auch und hatten gedacht gehabt, das ist ein more level playing field in den USA.
Und er hat sich das auch als richtig herausgestellt.
Ja, mein Gott, also als wir damals wegzogen, ein Freund von mir, der eines der ersten Telekom-Competitors gestartet hatte, hat mir damals gesagt, ja, warum gehe ich weg aus Europa, den Platz kenne ich. Und er hat natürlich recht, man kann es Regulation ist eigentlich ein increased barrier to entry. Und man kann in jedem Land, kann man, wenn man das System kennenlernt, kann man damit arbeiten. Ich persönlich ich bin nach Silicon Valley, auch wenn ich im ich habe einen Master in Computer Science, auch wenn ich nicht als Programmierer je tätig war, habe diese Art der Arbeit, wo viel mehr Unternehmer um einen herum sind, eigentlich viel lieber. Also das war für mich inspirierender. Die Bürokratie war mir zu blöd in Europa. Hat sich natürlich viel geändert. Also ich weiß, Sie sind ja viel im Kryptobereich tätig. Da ist die Bürokratie noch einiges komplizierter in den USA als in Europa. Aber damals war es für mich klar, dass wenn ich was aufbauen möchte, dann ist USA richtig. Und ein Grund, warum wir ins Publikumsgeschäft eingetreten sind, war eben, weil der Barrier to Entry hochging. Und da dachte man, brauchen wir ein skalierbareres Produkt. Ich habe Master in Computer Science. Als Informatiker versucht man, ein Problem zu generalisieren, auch wenn man the sample size 1 ist. Das heißt, man versucht, was Skalierendes zu machen. Und das ist in meiner Sicht nach in den USA einfacher als
hier. Sie sagen Publikumsfonds, das heißt, Sie bieten auch Investmentfonds an, die Sie managen, in die ich zum Beispiel auch investieren könnte.
Nun, das meiste, was wir machen, ist für Amerikaner.
Ja, also wenn ich Amerikaner wäre, ja, okay.
Ja, genau, das ist für Amerikaner und also wir hatten Mutual Funds, zurzeit haben wir keine Mutual Funds mehr, wir haben diese Tage 3 Exchange-Traded Products in den USA, den Van Eckmer Gold Trust, dann verwalten wir einen Closed-End Fund, das heißt ASA Gold and Precious Metals Limited und dann verwalten wir den Merck Stagflation ETF as well, das sind 3 Exchange-Traded Produkte, für Amerikaner, für Deutschland, für Deutsche, ich oder auch Österreicher. Zum Teil kann man die kaufen, aber wir vermarkten sie sicher nicht in Europa.
Verstehe, aber die Frage lief eigentlich darauf hinaus, merken Sie jetzt aufgrund der Inflation erhöhte Nachfrage?
Ja, zum Teil. Also vielleicht ein bisschen Hintergrund. Ich habe erwähnt gehabt, wir haben viel im Währungsgeschäft gehabt. Und es war sehr populär für einige Jahre, bis in der Eurozone es da diese Schuldenkrise gab. Mhm. Und dann wollten insbesondere die Amerikaner von Währungen gar nichts mehr hören. Das Einzige, was noch in Ordnung war, war Gold. Warum sollen wir irgendwas machen, wenn das eh alles, also Euro ist Mist, das ist Mist, das ist Mist, alles Mist. Gold ist das Einzige, was wir machen. Und immer wenn wir versucht hatten, mit Produkten irgendwie ein anderes Gebiet zu gehen, sind wir auf Gold zurück. Und Sie machen ja viel an der digitalen Seite. Das ist natürlich heute auch eine, an Anführungsstriche, Antwort. Und jetzt, heutzutage, wir verwalten etwas über 1 Milliarde und sehen natürlich die Flows und die Supply and Demand. Und grundsätzlich sehen wir 3 Arten von Investoren. Wir sehen derjenige, der Streuung sucht für sein Portfolio. Und letztes Jahr war jede Art von Streuung ein bisschen schwer, aber dieses Jahr kommen wieder Leute in der Richtung hin. Dann gibt es die Leute, die sich Sorgen machen über den Dollar langfristig. Diese Art von Investor ist einiges aktiver geworden in den letzten Monaten. Mhm. Und die dritte Art von Investor, den wir typischerweise in diesen Produkten haben, ist der Spekulant, der auf einen Trend springen möchte, wenn es genügend Volatilität gibt. Und da der hat sich ein bisschen, sag mal, verzettelt, weil Gold nicht mehr so volatil ist zurzeit, meistens zumindest wie auch in der Vergangenheit. Und dafür gibt es andere Bereiche, inklusive die Digital Assets, die sogenannten Meme Stocks etc. Ja. Also davon sehen wir zurzeit weniger. Aber insgesamt sehen wir doch große Nachfrage. Ob ich jetzt direkt das auf Inflation kann als auf einen Faktor zusammennehmen würde, ist eine Frage. Meiner Ansicht nach hat das mit dem gesamten Umfeld zu tun. dass einfach das Vertrauen in die Stabilität der Währung und außer der Governance, die Art und Weise, wie Institutionen geführt werden, erodiert und die Leute einfach sehen, dass sie eine Alternative brauchen zum Aktienmarkt. Also in den USA ist ja der Aktienmarkt jahrelang nur nach oben gegangen und vermehrt meinen die Leute, dass es vielleicht nicht mehr immer so weitergehen kann und dass es vielleicht doch jetzt endlich notwendig ist, ein bisschen mehr Active Management zu haben oder etwas zu haben in alternativen Assets.
Also zum Beispiel Gold oder dann auch in Verlängerung Bitcoin, zu dem Thema kommen wir natürlich auch noch, aber jetzt müssen wir mal den Ball aufgreifen. Im Februar 21, das war noch mein alter Podcast bei der Agenda Austria, eine Frage noch hat der geheißen, haben wir gesprochen, und damals im Februar 21, das ist schon länger her, haben wir gesprochen über die Gefahr der Inflation. Damals haben alle gesagt, ja, das passiert nie, die Inflation ist viel zu niedrig, um Gottes Willen nicht. Und jetzt, also hier in Europa ist die Lage wirklich echt dramatisch. Ja, ich weiß gar nicht, wie sie in Amerika derzeit ist, das können Sie mir gleich sagen. Was ist denn da passiert?
Ja, es wurde zu viel Geld ausgegeben. Und also das ist ganz einfache Frage von Supply and Demand. Und natürlich, ursprünglich gab es Produktionslimiten. Wenn man das Beispiel, ich bin mir sicher, dass es Ihre Gäste schon erwähnt haben, also wenn es nicht genügend Energie gibt, und man den Leuten dann Geld gibt, dadurch wird nicht mehr Energie produziert. Und meistens ist es so, oder historisch ist es so, dass wenn man einen Supply-Shock hat, und die Pandemie war natürlich einer, der Krieg in der Ukraine ist natürlich einer, dann ist die wirtschaftlich richtige Antwort meistens die politisch falsche. Und der Grund, warum es Inflation gibt und der Grund, warum es auch Stagflation gibt, ist, weil meistens falsch reagiert wird. Eben zum Beispiel in den USA wurden den Leuten viele tausend Dollar gegeben, die sie natürlich ausgeben wollten, aber es wurde nicht genügend produziert. Und gerade wenn die Wirtschaft nicht dynamisch genug ist und sich anpassen kann, dann gibt es halt Auswirkungen. Und dann die Zentralbanken, die sind natürlich ein Komitee, die lange debattieren. Und wenn gehandelt werden muss, die können natürlich handeln, wenn irgendwie wenn eine Bank pleite geht, die können natürlich da auch falsch reagieren, wir können darüber reden, aber wenn es eine große Krise gibt, dann können die schnell handeln. Aber wenn es etwas gibt, wie zum Beispiel die Zinsen zu erhöhen, to take the punch bowl away, dann sind die als Institution langsam. Und ich bin ein großer Kritiker von diesem Debating Club. Geldpolitik sollte auf Regeln basiert sein. Und dann kann man schneller reagieren. Und dann wären wir nicht in dieser Misere, in der wir jetzt waren. Madame Lagarde meint, es sei wichtiger, dass die Leute Jobs haben, als dass Inflation tief ist. Und inzwischen merkt sie, dass das auch seine Nachteile hat. Aber selbst heute, wir reden heute, nachdem die EZB mal wieder Zinsen erhöht hat, aber es ist immer noch viel zu tief. Und das Und die Preis zahlen natürlich die Bürger, die mit Inflation geplagt werden. In der Zwischenzeit versuchen die Politiker das zu richten und machen es meistens schlimmer dabei.
Gibt es da überhaupt noch einen Ausweg? Weil Sie haben gesagt, die Währungen werden erodiert und das Vertrauen in die Währungen geht verloren. Das ist ja eigentlich ein dauerhafter Prozess schon fast.
Prozess ist der richtige Keyword, Ausweg wahrscheinlich nicht. Die Leute meinen oft, gerade in dem Bereich, wo wir tätig sind, oh, there comes the day of reckoning. Irgendwann muss das ja alles vorbei sein. Wenn wir mal nach Lateinamerika schauen, das ist nie vorbei. Es ist immer what's next, what's next, what's next. Es wird immer was anderes geben. Was natürlich passiert in der Zwischenzeit, ist, wenn die Kaufkraft erodiert wird, dann gibt es Auswirkungen in der Gesellschaft. Es gibt Auswirkungen, dass die Reichen, die mehr Assets haben, die sind okay, aber diejenigen, die auf ihren Einkommen basieren, sind nicht so okay. Das Ganze schürt ein Misstrauen. Dadurch werden dann mehr populistische Politiker gewählt. Dadurch gibt es dann mehr radikale Wendungen, wenn dieser Politiker rausgeschmissen wird und ein anderer wieder reinkommt. Und je nachdem, wie stark die Institutionen in einem Land sind, bringt das mehr oder weniger Instabilität. Und ich erwähne das absichtlich in diesem Zusammenhang, weil der Prozess ist ja nicht erst seit 2021, das ist ja schon seit vielen Jahren im Gang. Haben auch schon vor vielen Jahren mal geredet gehabt, was es alles gab, das zur Finanzkrise 2008 kam. Ist keine Überraschung, dass Trump gewählt wurde in den USA. Das ist einfach, oder Berlusconi ist gerade gestorben. Also das ist ja auch ein Auswuchs aus Politik, die populistisch ist, und die wird populistischer, wenn es fundamental Probleme gibt. Und es gibt wenige Länder nur, die es schaffen, da vernünftige Lösungen zu haben und langfristig klar zu denken, weil man halt doch immer nur zur nächsten Wahl lebt. Das ist okay in guten Zeiten, aber es ist halt nicht okay, wenn man irgendwann mal gewisse Limiten erreicht. Aber das heißt nicht, dass das irgendwie aufhört. Das heißt immer nur, what's next? Also in der Eurozone-Krise sprachen wir von kicking the can down the road. Und Wir haben gesehen, dass Politiker da hervorragend sind in diesem Fußballspiel.
Aber jetzt auch aus Sicht der Märkte, der Inflation und so weiter, jetzt gehen die Zinsen rauf. Sie sagen, sie sind doch immer zu niedrig. Erwarten Sie, dass die Zinsen weiter steigen, oder sind wir bereits in Amerika auch vielleicht schon über dem Peak?
Na, nehmen wir zu Amerika zunächst einmal. Wir haben ja die Higher for Longer Federal Reserve. Und
können Sie erklären, was das heißt?
Higher for Longer heißt, dass Mr. Powell gesagt hat, er will die Zinsen erhöhen und sie dann oben lassen. Und jetzt wollen sie eine Erklärung haben. Nun, Powell hat das nie so ganz erklärt. Und das ist wieder so mit einem Grund, warum der hat immer gesagt, wir kommen irgendwo hin, wo wir jetzt sind. Und vielleicht gibt es noch ein oder zwei Erhöhungen. Aber and then what? Und was es bedeutet, ganz klar ist natürlich, ich bringe immer wieder englische Ausdrücke rein, weil ich seit den letzten 25 Jahren eigentlich fast nur Englisch spreche.
Ist kein Problem, das sind die Bitcoiner auch gewohnt, ja.
Ja, genau. Aber wir sind slightly restrictive in the policy. Und das bedeutet, sagen wir es mal so, das Ziel von Zentralbanken ist, Sachen kaputt zu machen. Sie möchten aber nur kleine Sachen kaputt machen und nicht große Sachen kaputt machen. Das heißt, sie möchten, dass die Unemployment Rate vielleicht ein bisschen hoch geht. Natürlich wäre es schön, wenn mehr Leute in den Arbeitsmarkt reinkämen. Sie wollen tighter financial conditions haben. Naja, und dann haben wir natürlich gesehen, sie haben anscheinend jetzt einen Punkt erreicht, wo es ab und zu Banken gibt, die ein Problem haben. Die haben natürlich auch größere Probleme, weil die sehr viel im Commercial Real Estate sind, wo es diverse Probleme gibt. Umgekehrt natürlich, die Inflation geht so ein bisschen runter, aber die Services-Inflation insbesondere ist weiterhin hoch und persistent, und da ist es nicht gut genug. Das heißt, die Federal Reserve möchte ungefähr bleiben, wo sie sind, möchte vor allem, dass der Markt nicht meint, dass die Zinsen morgen wieder runtergehen, und vielleicht werden die noch ein oder zwei Zinserhöhungen haben. Und dann werden wir das so ein bisschen vorwegschieben. Und die Frage ist, was hat passiert und was das klappt? Jetzt endlich sehen wir mal Anzeichen davon, dass die Wirtschaft etwas schwächer wird, weil es historischerweise, es gibt einen Spruch von Milton Friedman, und hat das, glaube ich, zuerst gesagt gehabt, Monetary Policy acts with long and variable lags, das heißt, es braucht eine Zeit. Madame Lagarde übrigens hat ihm heute widersprochen und hat gesagt, nein, heutzutage ist das ganz anders, das geht alles viel schneller. Aber zu guter Letzt, und das Problem mit dieser ganzen Politik übrigens, um darauf hinzukommen, ist, wir wissen nicht, was die Reaction Function ist. Wir wissen nicht, was passiert als nächstes. Ben Bernanke, der natürlich von der Hard Money Community nicht geliebt wird, hat das richtig formuliert. Wenn Inflation mal hoch ist, ist es nicht mehr linear. Das heißt, sie geht nicht einfach runter. Was gut passieren kann, ist, dass die Inflation leicht runtergeht, und irgendwann springt sie wieder hoch. Und deswegen ist es so wichtig, eine Strategie zu haben. Und higher for longer ist vieles, aber es ist keine Strategie. Es ist eine Taktik. Was machen wir als nächstes? Und das ist eines der Hauptprobleme, die Federal Reserve hat. Und Lagarde, die heute gesprochen hat, hat auch keine Strategie. Und das ist eines der Hauptprobleme von den heutigen Zentralbanken. Die sind überfordert mit dem, was denen geliefert wird. Und humpeln so dahin und hoffen fürs Beste. Und das Problem damit ist, dass natürlich, ich habe schon öfters gesagt, hope is not a strategy. Mhm. Das klappt nicht, weil ich habe das Bankgewesen in den USA erwähnt. Anstatt die Probleme zu richten, wird so ein Pflaster drauf getan. Und in 2008 war das ja vielleicht noch verständlich, weil die Probleme gigantisch waren. Die Probleme heute sind einiges geringer und das wäre eine Möglichkeit, viele Probleme im Bankenwesen in den USA zu richten. Das wird aber nicht gemacht. Und entsprechend humpeln die Banken dahin. Und Banken, die dahin humpeln, das ist wie Japan in den 90er Jahren, die geben halt weniger Kredite. Und das sind die Regionalbanken, die großen Banken, denen geht es einiges besser. Und vielleicht doch kurz ein Wort auf Commercial Real Estate in den USA zu richten. Commercial Real Estate wird in den USA vor allem von Regionalbanken finanziert. Die sind da vergleichsweise konservativ, haben so Loan-to-Value-Ratios auf ungefähr 60% im Durchschnitt. Das heißt, wenn die Values runtergehen, ist es nicht das Ende der Welt. Aber viele von den Bürogebäuden werden mit vergleichsweise kurzfristigen Zinsen finanziert. Und das heißt, wenn die Zinsen hochgehen, gehen die Ausgaben hoch. Umgekehrt gehen die Revenue runter, weil die Office Occupancy Rates, die Leute gehen weiterhin nicht ins Büro zurück, gerade nicht in den Großstädten. Das heißt, die Einkünfte sind zu tief, die Kosten sind zu hoch. Und was passiert? So wie ein Wohnungseigentümer, da wird der Schlüssel der Bank übergeben. It's your problem. Und natürlich, das Ganze dauert gerade bei den größeren Bürogebäuden mehrere Jahre, dieser Prozess, der sich ausläuft. Und das heißt, die Banken wissen, dass es da größere Probleme gibt. Jetzt übersetzt, was bedeutet das für die Wirtschaft? Das bedeutet, dass diese Regionalbanken weniger Kredite ausgeben werden. Es wird öfters diskutiert, gibt es in den USA eine Rezession oder nicht. Meiner Ansicht nach ist es unausweichlich, dass es hier größere Probleme geben wird. Und man kann sich darüber streiten, wie wichtig die Regionalbanken sind. Die sind schon ziemlich wichtig, gerade für den Mittelstand in den USA. Und entsprechend humpeln wir dahin, haben Inflation nicht richtig besiegt und werden diese Probleme haben. Das heißt, wir haben so die Hallmarks von Stagflation. Und dazu kommen dann die Politiker, die das richten wollen und werden wahrscheinlich das Ganze noch irgendwie verschweren, das Problem.
Stagflation ist dann hohe Inflation bei hoher Arbeitslosigkeit. Weil eigentlich sollten sich die ja austarieren, nicht?
Ein ehemaliger Mitarbeiter von uns hat gesagt, Stagflation ist ein Supply Shock plus Policy Mistake. Mhm. Und das ist vielleicht eine gute Art und Weise, sich das zu überlegen. Ja, es bedeutet, dass der Wachstum lackluster ist und die Inflation persistent ist. Und dann versuchen die Politiker das zu richten. Zum Beispiel, die Mieten werden zu teuer. In Deutschland ist das ja natürlich ein heißes Thema. Dann werden mal wieder irgendein Mietpreisdeckel gemacht. Ja, dann wird nicht genügend in die Wohnungen investiert. Und gleichzeitig haben natürlich die Real Estate Developers in große Probleme, durch die hohen Zinsen auch, weil die natürlich zum Teil viel Leverage haben. Also, oder eben in der Energiepolitik, wo es weiterhin größere Sorgen gibt, meiner Ansicht nach, gerade in Deutschland, was da vor sich geht. Übrigens, um da einen breiteren Punkt zu machen, meiner Ansicht nach ist Demokratie nicht möglich, wenn es nicht günstige Energie gibt. Denn wenn es die nicht gibt, dann muss man das rationieren und das heißt, die Elite bekommt Zugang zu Energie, aber nicht die Masse. Und das heißt, die Masse muss unterdrückt werden, wenn es nicht günstige Energie gibt.
Da sind wir schon beim digitalen Euro.
Ja, also es ist, und um da vielleicht ein bisschen expandieren, der Krieg, den es in der Ukraine gibt, ist meiner Ansicht nach nur ein Symptom von einer Gesellschaft, in die wir einschreiten. Für die Amerikaner, die können nicht mehr Polizisten der ganzen Welt sein. Und entsprechend gibt es mehr Instabilität und
Das heißt, wir sehen hier eigentlich die neue Ordnung der Geopolitik.
Ja, Unordnung würde ich vielleicht sagen, nicht neue Ordnung. Es gibt Geografie, sagen wir es mal so, nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner die Sicherheit in der Welt garantiert. Und der Nebeneffekt, aber nicht die Hauptmotivation war, dass globaler Handel florieren konnte. Die Weltmeere waren sicher. Und etwaige Krisen konnten behandelt werden, etc. Die Ukraine ist ein Zeichen davon, dass wir nicht mehr in dieser Phase sind. Und es ist, meiner Ansicht nach ist nicht die Frage, wann hört der Krieg in der Ukraine auf, sondern wie wird sich diese Dynamik weiterentwickeln. Und wenn es zum Beispiel ein Nebeneffekt von dem Krieg in der Ukraine ist, dass nicht mehr so viel Grain produziert wird, so viel, nicht mehr so viel, und das wird Einfluss haben auf Länder in Afrika zum Beispiel, dann, wo die Stabilität geringer sein wird. Dann, solange es nur in Anführungsstrichen kleine Länder in Afrika sind, macht das vielleicht nichts aus. Aber das kann Nebenwirkungen auf verschiedenen Regionen haben und natürlich gleichzeitig China will relevanter sein in der Welt etc. Und das kann globale Spannungen geben, die auch zum Teil nicht so schön auslaufen werden. Ich glaube, unsere Generation ist sehr naiv, weil wir im Frieden aufgewachsen sind und es nie was Größeres passiert ist. Ich glaube, unsere Kinder werden dieses Glück nicht mehr haben, denn die Amerikaner können den Weltfrieden nicht garantieren. Und entsprechend, es ist ja schön, dass jetzt alle aufrüsten, um sich gegen die Russen zu wehren. Aber wenn wir alle aufgerüstet haben, heißt das ja nicht, dass einmal die Spannungen weggehen werden. Und das, als Investor schaue ich immer an, was ist das Risiko, dass etwas schief geht. Und diese Risiken häufen sich an, meiner Ansicht nach.
Sie haben vorher auch schon erwähnt, Sie sind ein großer Kritiker der Zentralbanken, Sie sind ein großer Kritiker der lockeren Geldpolitik, Sie sind ein Goldinvestor, Sie haben auch erwähnt, Hard Money Fans quasi, würden Sie sich dazu zählen?
Ich weiß nicht, ob ich ein Fan, ich mag Labels nicht, aber ja, ich habe wahrscheinlich mehr Gold als Teil meines Portfolios als die meisten. Ich war gerade in Europa und habe ein größeres Stück Wald gekauft, auch als Investment. Also von daher, das ist kein Investment, weiß ich, sag nur, was ich so mache. Ich habe nur, in 2008 habe ich alle meine Aktien verkauft gehabt, Ende 2007 habe ich alle verkauft gehabt, was insgesamt eine gute Entscheidung war, nur war Apple auch dabei, das hätte ich wahrscheinlich behalten sollen. Dieses Mal habe ich nicht alle Aktien verkauft, aber bin doch deutlich unterinvestiert. Also das heißt, ich bin nicht einer, der meint, morgen geht die Welt zu Ende. Aber ich bin der Meinung, dass eine Streuung in diese Hard Assets guten Wert haben kann. Und wenn man nur in Aktien investiert, gerade nur in den S&P 500 zum Beispiel, dass man da auch Pech haben kann damit.
Aktien sind seit 2008 natürlich auch jemand, der sagt, also ich bin ja auch ein großer Goldfan, Aktien sind seit 2008 trotzdem super gelaufen. Das ist wegen der monetären Inflation, aber das ist auch, weil gerade im technologischen Bereich sich natürlich immer was Neues tut, jetzt kommt AI dazu etc. Weil Sie auch erwähnt haben, Ihre Generation, ist die generelle Einstellung in der Bevölkerung in Ihrer Generation vielleicht noch immer zu naiv, was die langfristigen Auswirkungen so eines Easy-Money-Regimes betrifft?
Ja, natürlich. Also es ist ja nicht nur das, es ist ja auch das. Nach 2008 insbesondere ist die ganze Wertschätzung von was freie Märkte sind, Kapitalismus ist, hat sehr gelitten, weil die Leute meinen, dass diese ganzen Bailouts irgendwas mit Kapitalismus zu tun hätten, was sie natürlich nicht haben. Und entsprechend meinen viele, gerade jüngere Leute heute, ja mein Gott, was soll das mit den freien Märkten? Das klappt ja eh nicht. Und das ist Teil dieser schrittweisen Eruierung, Zerstörung von den traditionellen Institutionen, die für unseren Wohlstand verantwortlich sind. Und das Ganze gibt dann mit der Zeit mehr Instabilität. Und es ist in dem Zusammenhang, dass ich der Meinung bin, dass man eine Streuung auch in Investitionen haben sollte. Nun, die ganz einfache Antwort ist, man sollte ein höheres Einkommen haben, als man Ausgaben hat. Und wenn solange das hat, ist es ziemlich wurscht, was man mit seinen Investitionen hat, weil das ja nur die Icing on the Cake ist sozusagen. Und solange man seine Ausgaben im Griff hat, dann kann man das ein bisschen streuen. Nun, eines der Nebeneffekte von diesem Boom, den wir vielen Jahre hatten, wenn die Zentralbanken immer Geld gedruckt haben, ist, dass man in irgendwas investieren kann und entsprechend alles immer hochgeht. Und daraufhin haben die Leute immer mehr in ihren Pet Projects investiert. ich will eine grüne Welt haben, deswegen investiere ich alles grün oder alles dort. Und was jetzt passiert ist, dass die höheren Zinsen allmählich dann sagen, ja, Momentchen mal, vielleicht geht doch nicht alles nach oben, vielleicht muss man doch ein bisschen denken. Active Management, sagen wir in den USA, hat meiner Ansicht nach eine Renaissance, weil eben der Index halt doch nicht immer das Einzige ist, was alles steigt. Und naja, nachdem ich in den Märkten tätig bin, macht mir das Spaß, das zu analysieren, oder bin dadurch motiviert, wenn ich sehe, was es für einen Ärger gibt auf der Welt. Aber ich bin der Meinung, dass es sich lohnt, doch ein bisschen aufzupassen. Und dann kann man sein Geld ein bisschen besser schützen, als wenn man nur naiv nur den S&P 500 kauft.
In meinem Büro, da heize ich mit einem Bitcoin-Heater von 21 Energy. Das Startup aus Tirol, das tritt an, um diese enge Beziehung von Bitcoin und Energie für uns alle nutzbar zu machen. Die Bitcoin-Heater sind flüsterleise, aber sie sind nicht nur im Wohnzimmer oder im Büro interessant. 21 Energy arbeitet auch an nachhaltigen Lösungen für Business-Anwendungen, etwa in Industriehallen, Baucontainern oder Gewächshäusern. Inzwischen verbaut 21 Energy auch die neuesten Miner, die Antminer S19, die sind dreimal so effizient wie das Vorgängermodell, und das bedeutet, dass sich die Bitcoin-Heizungen schneller lohnen können, je nach Strompreis und Stromquelle. Einfach mal reinschauen im Shop bei 21energy.io und mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt's gleich 5% Rabatt. Die perfekte Ergänzung zum Bitcoin-Podcast ist das Bitcoin-Buch, und Apricomedia Media hat die allerbesten auf Deutsch. Der deutsche Bitcoin-Verlag bringt euch den Bitcoin-Standard, den Fiat-Standard von Seferdin Amous, jetzt ganz neu das Trojanische Pferd der Freiheit von Alex Gladstein oder das Hörbuch Orange Pille vom großartigen Autor Ijoma Mangold. Es gibt aber auch Mahlers Bitcoin-Abenteuer, ein Kinderbuch und Klassiker wie von Vijay Boyapati Im Auge des Bullen, das Argument für Bitcoin, die deutsche Version vom Bullish Case for Bitcoin, und natürlich mein absoluter Favorite, Jeff Booth, Der Preis der Zukunft. Unbedingt reinschauen bei apricot.media, und mit Lightning kann man auch bezahlen.
So, jetzt bringe ich die Frage, auf die meine Hörerinnen und Hörer schon die ganze Zeit warten. Ja, jetzt, wenn Sie jetzt ein Goldinvestor sind und Sie verstehen, dass Easy Money langfristig Verwerfungen verursacht und auch Ungleichheit verursacht und politische Verwerfungen. Wie weit sind Sie schon ins Bitcoin-Thema eingestiegen? Weil das müsste ja eigentlich, Sie haben ja auch Computerwissenschaft studiert, das müsste Ihnen ja eigentlich schon über den Weg gelaufen sein.
Ja, nicht nur habe ich Computerwissenschaften studiert, ich habe Ende der 80er Jahre, hat mir jemand Public Key Cryptography beigebracht. Das war in den USA damals ein polnischer Student, der das mir als Münchner Kindle erklärt hat. Das war damals noch als reguliert, das war damals ja noch als Waffe deklariert, dass man diese Sachen. Ich bin übrigens auch mit Marty Hellman persönlich befreundet, eines der Erfinder von Public Key Cryptography. Er selber ist ja nicht mehr in dem Bereich tätig, aber ich habe das, ich sage das nur als Hintergrund, dass ich dieses Thema immer am Rande zumindest mitverfolgt habe. Ich sag oder habe immer wieder gesagt gehabt, ich sehe diese ganze digitale Asset Revolution als eine Bewegung, ähnlich wie die Entwicklung vom Internet, aber dass eben im Internet Netscape gibt es auch nicht mehr, und vieles, was es im Digital Asset Bereich gibt, wird es auch nicht mehr geben. Wie natürlich Ihre Hörer wissen, gibt es gerade auf der Regulatory Side große Unsicherheiten, insbesondere für US-Investors. Und das ist mit ein Grund, warum eine Firma wie die unsere in dem Bereich noch nicht tätig sind. Weil wenn wir uns das angesehen haben und ansehen, was es da passiert, da gibt es so manches, was die Firmen machen, was nicht so ganz kompatibel ist, so wie wir die Regulations verstehen. Naja, und jetzt in den letzten Wochen und Monaten hat die SEC auf einmal die Einstellung genommen, dass die das auch nicht so sehen. Und wenn man etwas größer ist, ich meine, wir verwalten über 1 Milliarde, aber wir sind trotzdem im Vergleich keine große Firma. Und entsprechend haben wir nicht die Resources, einfach eine Tochtergesellschaft zu nehmen, die da drin investiert, um zu sehen, wenn es schief geht und die Regulators es schließen, dann ist das okay. Wir müssen das innerhalb von unserer Firma machen, und entsprechend können wir es uns nicht leisten, dass wir in der Grauzone arbeiten. Eine Sache, die ich vielleicht erwähnen möchte, wir haben 2014 eines der Produkte, die wir auf den Markt brachten, dafür haben wir ein Patent bekommen. Und dieses Patent hat damit zu tun gehabt, das ist ein Produkt, wo man Gold an der Börse kaufen kann und sich das liefern lassen kann. Und wir haben ein Patent darüber, wie das funktioniert, ohne dass wir einen Anti-Money-Laundering-Check machen müssen auf den Investor. Und ich erwähne das in dem Zusammenhang, weil eines der großen Probleme, die die US-Regulators haben, ist natürlich, wer steckt hinter dem Geld? Ja, die Regulators wollen gerne wissen, wem was gehört, damit sie die natürlich auch versteuern können, etc. Und da gibt es Sachen, das richtig zu machen, es gibt Sachen, das weniger gut zu machen. Also da haben wir schon sehr genau geschaut, was wir machen können. Eines der Probleme, was wir haben, ist, es gibt Produkte, gerade in unserem Bereich, die keine Kosten haben. Ja, das ist ja ganz toll, aber irgendwie muss man ja sein Geld verdienen und die haben natürlich versteckte Kosten in diversen Bereichen und das Ganze findet in einer Regulatory Grauzone statt, die es schwer macht für jemanden, der dann sagt, wir können da drinnen nicht agieren, da jetzt ein Produkt selber hinzubringen. Aber um die Frage zu beantworten, das ist ein spannender Bereich, da muss es viel mehr Klärungen geben, was gemacht werden kann und darf. Und wenn es das gibt, werden meiner Ansicht nach größere Firmen da aktiver werden. Aber dieser ganze Prozess ist natürlich auch schmerzhaft, weil viele von den kleineren Mitstreitern wahrscheinlich da verschwinden werden.
In den USA geht derzeit die SEC gegen Coinbase vor, sie geht gegen Binance vor und es ist ganz stark die Frage, was wird da eigentlich gehandelt? Sind das illegal in den Markt gebrachte Securities? Aber die eine Sache, wo sich sowohl die SEC als auch die CFTC einig sind, ist, dass Bitcoin, dieses Ur-Krypto-Asset, dass das eben eine Digital Commodity ist. Glauben Sie, dass da jetzt eigentlich auch für um das zu erklären, wir machen hier nur Bitcoin. Also ich fange fast die anderen Dinge nicht an, weil das ist ultimativ sind das Nachahmer, die nicht dezentralisiert sind und auch nicht funktionieren werden und teilweise auch jetzt schon nicht funktionieren. Glauben Sie, dass es möglich ist, dass es auf diese Weg Klarheit reinkommt, um den Markt, also eine positive Story, um den Markt für interessant zu machen für große Anleger? Oder glauben Sie, dass das eher der erste Schritt ist, um dann auch gegen Bitcoin vorzugehen?
Ich beantworte die Frage mal so. In USA, wir haben ein paar Publikumsfonds und die sind verschieden strukturiert mit verschiedenen Regulators. Was die gemeinsam haben, ist, dass die alle ziemlich teuer sind. Die Fixed Costs sind sehr hoch. Und jetzt auf der anderen Seite gibt es digitale Produkte, die vergleichsweise günstig sind. Und das in Anführungsstrichen Problem ist, ich kann ein Produkt auf den Markt bringen, waren in Diskussion, ein SEC-Registered Digital Assets. Es gibt eine SEC-Registered Transfer Agency. Das ist etwas, wie die Kontrolle vom Ownership geht, etc., etc. Das gibt es alles. Das Problem ist, die Sachen sind sehr, sehr teuer. Und die Frage ist, wo ist das Geschäftsmodell, wenn es eben gleichzeitig Spieler gibt, die eine völlig andere Kostenstruktur haben und ein völlig anderes Businessmodell haben. Und es wird sich mit der Zeit, wird es natürlich da eine Lösung geben. Aber es ist sehr teuer, wenn man alles Geld auf eine Lösung steckt und auf einmal sagt der Regulator, das funktioniert nicht. Und es muss was anderes gehen. Und diese Verwirrung, die es gibt auf diesem Feld, macht es sehr schwer für die kleineren Spieler, da was zu machen. Und jetzt durch diese Lawsuits, diese Klagen von SEC, dann wollen auf einmal die Banken nicht mehr mit diesen Firmen arbeiten. Ja, es gibt ja nichts Einfacheres, um jemanden out of business zu bringen, als zu sagen, eine Bank darf nicht mehr mit dir arbeiten. Und das sind alles so Sachen, da gibt es schon Lösungen, aber es muss eine Klärung geben. Und natürlich in den USA, es ist sehr schwer, Gesetze zu verabschieden. Das heißt, der Regulator macht viel. Und jetzt geht es natürlich vor Gericht. Die Hoffnung ist, dass es da Klärung gibt. Und natürlich dann, wer immer der Chef ist, sitzt natürlich eine Richtung, wie das Ganze laufen soll. Es ist interessant, das zu verfolgen, aber ich beneide da niemanden, was natürlich in den letzten Jahren viel gab. Also wenn man diese, das ist ja nicht nur Digital Assets, wenn man diesen ganzen, nehmen wir mal Uber als Ridesharing-App. Die sind ja rausgegangen und haben einfach die Regeln, die es in den Städten für Taxiunternehmen gab, etc., nicht so ganz befolgt. Dann haben sie eine gewisse Größe gehabt und haben gesagt, okay, now we deal with the issues. Und dann haben sie Lösungen gesucht. Und ähnlich natürlich im Fintech, im Tech-Bereich ist es, we first break it and then we figure it out. Und also was passiert ist, diese großen Firmen gehen rein, machen das natürlich verantwortungsvoll von dem, wie die das sehen, und dann kümmern die sich um die Probleme später. Und die sind inzwischen sehr groß und haben genügend Resources, das auch zu machen. Das Problem für Leute wie uns ist, wir können uns das nicht leisten. Wir können uns das nicht leisten, in dieser Grauzone zu arbeiten, sondern können nur in einem Bereich arbeiten, wo die Regeln klar sind. Und entsprechend gibt es viele Institutionen, die in diesen Bereich nicht reingehen, bis die Regeln klarer sind. Und in den USA ist alles immer so ein bisschen dezentralisiert. Das sieht oft chaotisch aus. Aber das bedeutet, dass das Ganze einiges länger dauert. Naja, und mal sehen, wo die Chips hinfallen.
Aber Sie sind ja Goldinvestor. Bitcoin wird ja oft das digitale Gold genannt. Und Bitcoin steht ja nicht vor Gericht. Also meine Frage ist ja, hat das Auswirkungen quasi auf die Klarheit, was Bitcoin-Produkte und Investments betrifft? Oder glauben Sie, dass das einfach immer noch als ein Sektor gesehen wird und diese Trennung noch nicht wahrgenommen wird?
Eine Besonderheit an Bitcoin ist ja, dass es eigentlich nichts ist, außer ein digitales Asset. Es gibt ja in der ganzen digitalen Asset-Seite, da gibt es ja noch ganz viele andere Variationen. Man kann ja ein Digital Token zu irgendwas anderes assoziieren, etc. Also da wird es sicher noch viele Sachen geben, die man damit machen kann. Man kann ein Digital Token natürlich auch an Gold binden zum Beispiel, etc. Also da gibt's ja verschiedenste Möglichkeiten, was man machen kann. Vielleicht meine eigene Einstellung ist, aber das ist natürlich, hat nichts damit zu tun, was die Regulators machen. Die Aufgabe von einem Regulator ist es, dass wenn ich einen Fehler mache, es keine Probleme fürs System gibt. Meiner Ansicht nach ist es nicht die Aufgabe vom Regulator, mich vor meinen eigenen Fehlern zu schützen. Das heißt, wenn ich irgendwas Dummes machen möchte und in was investieren möchte, was vielleicht keine gute Idee ist, ist es nicht die Aufgabe vom Regulator, mich zu schützen. Und viele Regulators meinen, dass sie diese Aufgaben auch haben und machen natürlich dadurch das Problem schwerer, weil die immer eine andere Perspektive haben und natürlich nicht wissen, was das beste Investment ist. Die ganze Idee, dass man principle-based regulation hat, ist hat in den letzten Jahren einiges gelitten. Und was die Regulators machen sollten, die sollten schauen, dass wenn jemand eben in Digital Assets investiert, dass das System als solches stabil bleibt. Da haben die meiner Ansicht nach eine Aufgabe, wenn sie die Allgemeinheit schützen wollen. Und stattdessen wird meiner Ansicht nach da auf die falschen Sachen geschaut. Aber mein Gott, das ist die Situation, in der wir sind. Und zurzeit ist es halt so, dass viele Institutionen einfach sagen, ja, wir schauen jetzt einfach mal zu und werden selber relativ wenig machen. Und die Folge ist natürlich, dass die Gelder weggehen von diesen kleinen Coins etc., weil da einfach die Leute nicht die Sicherheit haben, dass die, wenn der Regulator da hinschaut, da was machen. Aber was das für die langfristige Entwicklung bedeutet, ich gebe jetzt keine Vorhersage, was Bitcoin machen wird, aber für die Innovation in dem Gebiet ist es unbedingt notwendig, dass es Klarheit geschaffen wird.
Aber also es ist möglich, dass es Klarheit geschaffen wird, aber wir wissen es noch nicht. Es kommt darauf an, wie die Gerichte entscheiden ultimativ.
Ja, oder die Gesetzgeber. Es kann natürlich sein, dass da auch irgendwas kommt.
Bitcoin kann, wie Sie gesagt haben, kann nichts außer digitales Asset sein. Ich sehe das ja als Vorteil, weil dadurch haben Sie nicht, also wenn Sie mir zum Beispiel Gold an Krypto binden, dann haben Sie das Oracle-Problem wieder und Sie haben dann wieder einen Token. Der Goldbarren kann schon weg sein, aber der Token ist noch immer da, ja. Und man muss sich wieder auf eine zentrale Stelle verlassen. Das ist ja genau das, was Bitcoin verhindern möchte.
Lustig in Anführungsstrichen. Es gibt einen Investmentfonds, der ist winzig klein in den USA, der tokenized ist. Und in einem traditionellen Investmentfonds, inklusive von einem Exchange-Traded-Produkt, gibt es irgendjemanden, der weiß, wer investiert. In Bitcoin und digitalen Assets ist das natürlich dezentral. Dieser Fonds hat die Genehmigung bekommen, im Markt zu sein, indem diese Dezentralisierung ausgeklammert wurde. Sagt, das ist ja alles schön und recht, dass ihr dezentral seid, aber wenn es irgendein Problem gibt, dann ist diese zentrale Stelle verantwortlich. Also natürlich ist es so, dass der Traum von dem digitalen Investor ist, dass alles dezentralisiert ist. In der Praxis ist das wahrscheinlich eine Illusion, weil das die Regulators nicht haben wollen. Die wollen ihre Anti-Money-Laundering-Sachen haben und sie wollen die Sachen besteuern können. Das heißt, die wollen wissen, wem was gehört. Und das heißt, die ganze Industrie muss sich überlegen, wie kann das geschafft werden. Und es gibt natürlich Lösungen. Also ich meine, die großen Exchanges wissen natürlich, wer die Investoren sind, aber umgekehrt, da gibt es dann natürlich wieder schlaue Leute, die finden dann eine Art und Weise, Derivate im Crypto-Space zu erfinden, wo das Ganze wieder umgangen wird. Mhm, aber das sind so Sachen, die Regulators, um die sich kümmern. Das mag langweilig sein für den Crypto-Investor, der nur möchte, dass seine Bitcoin nach oben gehen. Aber um da eine breitere Akzeptanz zu bekommen, müssen diese Probleme ernsthaft angenommen werden. Und eine Sache, die natürlich in den Fintech Gebiet sind, die kommen halt meistens nicht von der Security-Seite. Die kommen halt, das sind junge Unternehmer und haben große Ideen, aber haben nicht das Verständnis dafür, was die Regulators haben wollen. Und das heißt, nur die Produkte, die genügend Ressourcen haben, Finanzierung haben, um eben dann diese Leute mit einzubeziehen, damit die Sachen vernünftig gemacht werden. Also wir werden öfters angesprochen, ob wir nicht irgendwas machen wollen. Und es gibt schon sicher Firmen, die diese ganzen Sachen ernst nehmen, aber es gibt eben auch viele, viele, die davon keine Ahnung haben, wie das gemacht wird. Und natürlich ist es richtig, dass alles, wenn es nur pur digital ist, das ist natürlich schön und lustig, aber ich glaube, es ist naiv zu meinen, dass die Regulators das akzeptieren werden langfristig.
Aber wenn ich einen Goldbahn in meinem Kasten liegen habe, dann wissen die Regulators das ja auch nicht.
Deswegen haben die das ja auch nicht so gerne, die lieben Regulators. Das ist ja, es gab ja früher die Inhaberaktien, die gibt's ja praktisch nicht mehr. Kannst du dein Aktienzertifikat im Safe haben? Mhm. Und das ist mit ein Grund, warum Gold wieder ein bisschen populärer ist, weil Länder wie Russland damit handeln können, weil die wollen nicht im SWIFT-System sein, die wollen nicht im US-Bankensystem sein. Und deswegen ist Gold so ein Dorn im Auge auch. Es gibt aber im Goldbereich einen institutionellen Sektor und insbesondere gibt es seit über ein Jahrzehnt ein Protokoll um Audit Trails zu haben vom Gold zur Produktion, um Gold heutzutage in die LBMA, in die London Bullion Association hineinzubringen, muss man zertifizieren können, dass das Ganze ordentlich produziert wurde, etc. Also es wird selbst dort versucht, dieses Korsett aufzubauen, damit es geht natürlich da auch um sustainable Produktion, dass da nicht Kinderarbeit verwendet wird, etc. Aber es hat alles mit dem Gleichen zu tun, dass eben der Staat Kontrolle haben möchte. Natürlich, beim Gold kannst du es einschmelzen und irgendwas machen. Also deswegen, das ist ein bisschen schwierig, das zu enforcen. Aber da wird auch versucht, mit der Zeit das mehr zu machen. Und natürlich, ja, bei Gold gibt es eine Möglichkeit, außerhalb vom System zu sein. Aber umgekehrt, die Strafen, wenn man seine Gewinne, das heißt, wenn man das Zeug verkauft, nicht deklariert. In einigen Ländern, insbesondere auch in den USA, können die Strafen sehr hoch sein. Das heißt, das ist eine Sache, wenn man da mal ein paar Unzen Gold unter dem Kopfkissen hat, aber es geht ja darum, was passiert, wenn es größere Summen sind. Und dann hat man auf einmal wirklich Probleme. Wenn in Deutschland, ich weiß nicht, ob es 1 Million Euro sind, mehr oder so, da ist man ziemlich schnell mal im Strafrecht drin, wenn man da
wenn man da Sachen nicht deklariert.
Nein, das ist natürlich vollkommen verständlich. Also zu deklarieren ist das natürlich. Und man muss sich natürlich an die Regeln halten. Man muss sich informieren, was die Regeln sind. Aber gleichzeitig, ich tue mir schwer, mir mehr Kontrolle zu wünschen oder vorzustellen, vor allem auch deswegen, weil ja unter anderem die Kontrolle zur Bürokratie führt und die Bürokratie dazu führt, dass die Wirtschaft auch abgewürgt wird.
Ja, man muss unterscheiden zwischen dem, was geschehen wird und was ich möchte, dass geschieht. Also ich bin sicher kein Fan davon. Ich sage nur, dass das geschehen wird. Ich sage nur, dass die Staaten, das ist ja über die Jahre, es gibt ja einen Trend zu mehr Bürokratie. Und es gibt einen Trend zu weniger fiskaler sound fiscal policy, um da weniger und das hat seine Auswirkungen. Mir wäre es natürlich lieber, wenn die Leute, auch der Staat nicht so viel Geld ausgeben würde, und es mir lieber, wenn es da mehr Freiheiten geben würde, und entsprechend sage ich auch, das Regulation sollte principle based sein und nicht dieses Micromanagement, was es gibt. Aber das sind nicht die Trends, die ich sehe. Die Trends, die ich sehe, sind, dass es eine Bürokratie gibt. Die Bürokratie ist ein increased cost to entry. Das heißt, die größeren Spieler werden mehr Marktgewicht bekommen. Die kleineren werden herausfallen. Und ja, es bedeutet, dass es weniger Freiheiten gibt für den einzelnen Bürgern. Insbesondere, dass es, also, kurz auf Digital Euro, glaube ich, kurz erwähnt gehabt. Also, wenn es, da können wir gerne drauf eingehen. Das wird es meiner Ansicht nach nicht so schnell geben. Eines der Hauptprobleme ist, das ganze System, nicht nur hier, ist darauf aufgebaut, dass die Zentralbanken haben Kontakte mit ein paar Banken und dann die Banken haben Kunden. Zentralbanken sind nicht darauf ausgerichtet, Meyer und Schulze zu kennen. Ja, die kennen das nicht. Es gibt ja gerade im Goldgeschäft, wenn wir davon reden, ein Hauptgrund, warum es dieses Misstrauen gibt zwischen dem Goldbug und dem institutionellen Goldinvestor, ist, weil die sich nicht verstehen. Ein institutioneller Investor kennt Meyer und Schulz nicht, kann mit dem keine Geschäfte machen. Und umgekehrt gibt's da diese Transparenz nicht und diese Schnittstelle, die gibt es nicht. Und entsprechend sind Zentralbanken nicht darauf ausgerichtet, jetzt Kontrolle über das Individuum zu haben. Und natürlich gibt es dann umgekehrt die berechtigte Befürchtung, dass, falls sie das doch machen, so wie das die Chinesen machen, dass das sehr, sehr negative Folgen haben wird für unsere persönlichen Freiheiten. Und das ist absolut richtig. Aber die kann natürlich sein, dass das so eine slippery slope ist, wo man dann so langsam da reingeht. Aber die Zentralbanken sind da absolut nicht drauf ausgerichtet und haben null Erfahrung auf diesem Gebiet, um das zu machen. Und entsprechend glaube ich nicht, dass das ernsthaft verfolgt wird in den nächsten Jahren.
Ich meine, es gibt sicher viele Papers und Konferenzen und Absichtserklärungen. In Europa scheint man da schon wirklich Feuer und Flamme dafür zu sein. Ich glaube, in Amerika ist die Begeisterung nicht so groß.
Ja, aus berechtigten Gründen, weil es eben... Wenn der Staat dann auf einmal Kontrolle direkt in dein Portemonnaie rein, das ist halt dann doch ein bisschen unangenehm. Ich glaube, das geht dann den vielen Leuten doch ein bisschen zu weit. Das einzige Grund, warum sie es vielleicht doch machen können, weil die Leute nicht verstehen, was da geschieht. Entsprechend ist es unsere Aufgabe, die Leute so ein bisschen denen zu erzählen, was da passieren kann, wenn Zentralbanken das wirklich machen. Aber vielleicht ein Kontext hier ist, die Amerikaner haben ein Businessmodell, was ganz gut funktioniert. Der Euro ist die globale Währung. Und umgekehrt.
Der Dollar.
Umgekehrt mögen das natürlich viele Länder nicht und versuchen, vom Dollar weniger abhängig zu sein. Mhm. Die Frage ist, wie das geschieht, weil das natürlich nicht so einfach ist. Gold ist eine Methode natürlich, das ein bisschen zu machen. Aber eines der Hauptgründe, warum der Dollar so dominierend ist, weil der Rest der Welt keine entwickelte Finanzmärkte hat. Also das ist ja meiner Ansicht nach, ist das alles nur eine Sandkiste, weil es so einen ziemlichen ganzen Rest der Welt gibt. Selbst in Deutschland, die Finanzmärkte sind meiner Ansicht nach nicht sehr reif. Die ganze Regulation ist also ziemlich amateurisch sozusagen. Und jetzt, wenn man dann zu kleineren Ländern geht, die versuchen natürlich vom Dollar unabhängig zu sein, aber wenn es dann darum geht, Gelder zu sammeln, dann wird es halt doch in Dollar, wird sich dann Geldern geholt. Und meiner Ansicht nach, was es braucht, ist eben, dass diese Länder eine Strategie entwickeln, wie sie das machen. Und China ist groß genug, dass die das vielleicht schaffen. Aber das Ganze funktioniert nicht von heute auf morgen. Der einzige Vorteil in Anführungsstrichen ist, dass es eben durch diese ganzen Innovationen, die es gibt bei Fintech-Investoren, vielleicht kommt jemand mit einer Lösung auf, die einigermaßen passt, die dann schneller adoptiert wird. Aber das Ganze wird nicht von heute auf morgen gehen. Und die Amerikaner werden ihr Businessmodell nicht riskieren, indem die einfach auf eine digitale Währung umstellen, was dann völlig andere Dimensionen haben könnten. Also deswegen, da gibt es eine gewisse Trägheit im System. Und das kann natürlich dann sein, dass die Amerikaner dann irgendwann mal zurückfallen, wenn es so eine Innovation gibt, die wirklich funktioniert.
Meinen Sie, dass quasi aus dem privaten Sektor auch etwas entstehen kann, das da am Währungsmarkt mitmischen kann?
Ja, natürlich. Also Geld wird ja nicht nur von Zentralbanken gedruckt. Also wenn irgendjemand ein Darlehen gibt an jemand anderen, wird ja auch Geld gedruckt sozusagen. Man muss halt bei den Definitionen vielleicht ein bisschen flexibel sein. Aber die Zentralbanken sprechen vom Shadow Banking System. Also da kann es Erfindungen in verschiedenste Richtungen gehen. Und die Frage ist dann natürlich, haben Digital Assets da was mit zu tun?
Und ich glaube schon.
Also das kann sehr, sehr gut möglich sein. Eine Sache nur, ein Mythos sozusagen, den es gibt, ist, warum Digital Assets so viel besser sein ist, ja, weil alles so viel schneller geht. Settlement is immediate. Nun, das ist auch möglich, wenn ich ein Wire-Transfer mache, ein Geldtransfer mache, kann das auch in einer Sekunde geschehen. Ein Grund, warum es diese Delays gibt, ist, weil es eine riesen Bürokratie gibt, die es darum gibt. Mhm. Und diese Bürokratie wird auch in den digitalen Bereich hinkommen. Die großen Banken haben das große Problem, für die dürfen keine Fehler machen, gerade wenn es ums Geld geht. Und entsprechend ist es extrem schwer für die, ihre Prozesse zu ändern. Es gibt sehr wenige Banken, die da genügend investieren, um da etwas schneller zu sein. Ich kenne nur eine Großbank, die da einigermaßen mitdenkt. Alle anderen Banken sind meiner Ansicht nach da hoffnungslos hinterher und haben einfach zu viele Legacy-Sachen, mit denen sie mitarbeiten wollen. Und die haben natürlich einen großen Einfluss auf die Regulators und das ist wieder mit ein Grund, warum das langsam funktioniert. Und umgekehrt gibt es natürlich diese Startups. Naja, und wenn da irgendwann mal eine Idee ist, die gut ist, vielleicht werden sie übernommen von den großen Banken. Vielleicht schaffen sie das, die großen Banken zur Seite zu schieben. Aber das Ganze ist ein Prozess, der ein bisschen anstrengend ist, wenn man den von der Außen ansieht.
Ich wollte eigentlich auch darauf hinaus, dass ich glaube, dass eben dank Bitcoin quasi am privaten Sektor schon was entstanden ist, aber nicht von einer Firma.
Ja, nein, es gibt sicher Innovationen im privaten Sektor, die da wichtig sind. Für mich ist eine Frage immer, wie kann man ein Umfeld schaffen, wo es Innovation geben kann? Und das gibt es oder gab es natürlich im digitalen Bereich sehr, sehr gut. Der Wachstum war so enorm, dass es natürlich dann jetzt auch Krisen gibt. Das war meiner Ansicht nach nicht vermeidbar. Mhm. Das Ganze war nicht reguliert. Entsprechend gab es dann allegedly oder actually Loans, die an Subsidiaries gab, etc. Sachen, die nicht unbedingt mit Best Practices vereinbar sind. Und naja, und wird zumindest behauptet, dass das kriminell ist oder war. Das war dann nicht unbedingt illegal in der Jurisdiction, die es gab, aber natürlich kann man das dann in die US-Jurisdiction wie hineinziehen. Das heißt, dass wenn man wirklich groß wird, muss man schauen, dass man mit dem US-Regulatory-System zurechtkommt. Und da werden zurzeit ein paar Schlachten gibt es zurzeit und das wird schon irgendwie ausgehen. Die großen Firmen, wie gesagt, die können es sich leisten, mit dem Overhead, der dann dazukommt, damit zurechtzukommen. Aber das ist
ist ein spannendes Spiel.
Gut, spannendes Spiel ist ein gutes Stichwort, um auch zum Schluss zu kommen. Herr Merk, was erwarten Sie von den nächsten Wochen und Monaten märktemäßig? Wie positionieren Sie sich? Was kommt auf uns zu? Was sind Ihre Ratschläge vielleicht auch für junge Menschen?
Also wir können keinen Specific Investment Advice geben. Der Ratschlag ist, dass man mehr Geld verdient, als man ausgibt, weil man dann flexibler ist. Und dass man in seine Gesundheit investiert. Weil wenn man seine Gesundheit persönlich ist man die best income generator. Man kann, das ist, was man am besten unter Kontrolle hat. Wenn man das Geld anderen gibt, muss man sich nicht wundern, wenn das nicht immer richtig geht. Selber, über sich selber hat man mehr Kontrolle. Das heißt, wenn man gesund ist und auch ein hohes Alter noch gesund ist, ist das eines der besten Investitionen, die man machen kann. Abgesehen davon, geht alles gut, bis es nicht gut geht. Also wir haben das ja gesehen in den USA, die Zinsen werden erhöht mit dem Ziel, dass irgendwas kaputt geht. Naja, und ab und zu geht was Größeres kaputt und dann kommen die Zentralbanken wieder mit einem Feuerlöscher, die das wieder richten. Und mir macht das zurzeit große Sorgen, dass diese Rallies, die es in den USA gibt, auf einem sehr dünnen Segment ist. Und das ist meiner Ansicht nach, sind das Alarmzeichen. Und wir sehen auch, dass viele institutionelle Gelder nicht zurück in die Aktienmärkte gehen. Ich würde da vorsichtig sein. Gleichzeitig gibt es natürlich zurzeit gute Zinsen, in den USA insbesondere, wenn man da Staatsanleihen kauft, kurzfristige. Das heißt also, da Cash zu haben, was in Treasuries ist, ist nicht immer die schlechteste Idee. In unserem Bereich, im Goldbereich, ist es natürlich so, dass auch wenn wir Gold gerne haben, das ist natürlich nicht so, dass Gold stabil ist in Dollar oder Euros. Und man muss sich das Risiko leisten können. Ich kann es mir leisten, unsere Investoren können sich das leisten, zumindest versuchen wir solche Investoren zu haben. Und dann wir investieren auch in Firmen, die da im Goldmining sind. Das sind zum Teil sehr spekulante Sachen. Das ist nicht für jeden. Also, da muss jeder Investor selber wissen, was er machen möchte. Ich selber habe in Bitcoin nicht investiert. Ich habe Mitarbeiter, die das gemacht haben. Das hat viel damit zu tun, dass ich bei dem bleibe, was ich meiner Ansicht nach für mich zumindest am besten verstehe. Und auch der Meinung bin, dass ich selber kaufe nicht gerne Assets, die von Psychologie getrieben werden. Das heißt nicht, dass das andere nicht machen dürfen. Be my guest. Ich sage immer, das Einzige, was man nicht haben sollte, ist keine Strategie zu haben. Die Strategie muss nicht die beste Strategie sein. Das Problem ist, wenn die Leute keine Strategie haben, weil sie dann schauen die dem nächsten Pundit zu, dem nächsten, der irgendwas sagt und machen etwas, sind aber nicht da, wenn dann die Person sagt, ich verkaufe wieder. Man kann Geld damit verdienen, kurzfristig zu investieren oder langfristig zu investieren, fundamental oder technisch. Man sollte bei dem bleiben, an dem man gut ist. Aber es ist was schlecht ist, wenn ich das als Tipp geben kann, ist eben ohne Strategie an Investitionen zu gehen. Und wenn man das macht, dann hat man eine große Chance, Geld zu verlieren.
Vielen Dank, Herr Merk, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, es ist bei Ihnen, als wir angefangen haben, war es 7 Uhr in der Früh. Deswegen doppelter Dank von meiner Seite.
Ich habe früher gefragt, ob alles okay ist und ich hatte gleich geantwortet.
Sie haben gleich geantwortet um 5.20 Uhr in der Früh. Ich habe natürlich nicht nachgedacht, dass Sie eigentlich noch im Bett liegen sollten, aber offenbar sind Sie halt früh aufstehe.
Mein ganzes Leben war New York mein Boss. Also ich arbeite aus Küstenzeiten, ganz gleich, ob ich in Europa bin oder in den USA bin. Und das heißt also, natürlich, und heute hat Madame Lagarde gesprochen, da musste ich natürlich wach sein, um die Dame zu hören. Nein, dass ich gehe immer gerne zu Sources und bilde mir meine eigene Meinung, anstatt dass ich mir lese, was irgendein Journalist über irgendein Thema gesagt hat, weil ich dann ein bisschen mehr zwischen den Zeilen lesen kann, was da so geschieht.
Und man kann natürlich Ihre Analysen mitverfolgen auf Twitter. Wo kann man sie noch sonst finden?
Genau, also Twitter @AxelMerk, Axel Merk auf Deutsch. Das ist am besten, weil ich da live auf Sachen kommentieren kann. Bei merkinvestments.com haben wir ein Newsletter auch. Und da gibt es auch was über unsere Produkte, die für die meisten, für die Europäer nicht zugänglich sind. Aber da gibt es mehr Informationen über was wir sonst machen. Aber Twitter ist ein sehr guter Anfang
für Leute, um uns besser kennenzulernen. Und dann eben der Newsletter, dann erfahren sie auch, wenn wir ein Webinar haben oder ähnliche Sachen.
Wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals. Jetzt haben Sie die Frau Lagarde schon gehört, jetzt haben Sie mit mir gesprochen, jetzt haben Sie sich eine Pause verdient.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.